Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, ca. 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Mein Kumpel Kevin hat mir eine Nachricht geschrieben, in der er den ChatGPT-Chatbot gefragt hat: Ich habe Rückenschmerzen im unteren Bereich, was kann das sein? Kann ich damit zum Osteopathen? ChatGPT hat geantwortet: Es gibt viele Möglichkeiten für Rückenschmerzen im unteren Bereich. Einige häufige Gründe sind Verspannung, Verletzungen, Bandscheibenvorfälle, Osteoarthritis und Ischias. Es ist am besten, einen Arzt oder einen Physiotherapeuten aufzusuchen, um die genaue Ursache ihrer Rückenschmerzen zu diagnostizieren und eine geeignete Behandlung zu empfehlen. Ein Osteopath kann eine sinnvolle Ergänzung zur Behandlung ihrer Rückenschmerzen sein. Osteopathie ist eine manuelle Therapieform, die sich auf die Diagnose und Behandlung von Bewegungsstörungen des Körpers konzentriert. Ein Osteopath kann Ihnen helfen, die Beweglichkeit und Funktion Ihres Körpers zu verbessern, Schmerzen zu lindern und ihre körperliche und emotionale Wohlbefinden zu fördern. In diesem Sinne, lieber Klaas, herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Dennis Jakobs, mir gegenüber der wunderbare Klaas Stechmann aus Stade. ChatGPT ist in aller Munde und hast du das Gefühl, wir werden alsbald von der künstlichen Intelligenz abgelöst und müssen gar keine Hände mehr anlegen?
Ja, so kam mir das vor, als ob wir jetzt von der künstlichen Intelligenz irgendwie übernommen werden. Und bin da guter Dinge, dass wir davon nicht übernommen werden, weil trotz aller medizinischen Fortschritte in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die menschliche Interaktion, das Handauflegen, nicht an Bedeutung verloren hat. Gerade auch in den letzten Jahren haben wir das nochmal wieder gesehen. Deswegen glaube ich, es wird in der Zukunft immer noch Raum geben für dieses menschliche Miteinander, was wir Osteopathen ja so gut beherrschen.
Dennoch finde ich es ganz spannend, vielleicht dieses Tool additiv zu verbinden, mal schauen, wie sich diese künstliche Intelligenz im Therapiewesen weiterentwickelt. Es wäre ja smart, ChatGPT einfach die Anamnese und die Informationen ins System zu spucken und ChatGPT gibt uns eine Kette unten raus. Ich werde das mal ein bisschen recherchieren und vielleicht die eine oder andere smarte Antwort auf komplexe Fragen haben. Wollen wir mal sehen. In diesem Sinne, lieber Klaas, schön dich zu sehen, schön dich zu hören. Wie war deine therapeutische, osteopathische Woche?
Meine Woche war sehr spannend. Ich hatte einen besonderen Fall und zwar kam jemand zu mir in die Praxis, der gehörlos geboren war. Und sein ganzes Leben halt dementsprechend ohne das Gehör und ohne die Entwicklung seiner Sprache verbracht hat. Für das erste Setting hatten wir einen professionellen Übersetzer dabei, einen Dolmetscher, aus der Familie auch. Also der hatte natürlich einen guten Draht dazu. Und dann lief das aber ziemlich gut. Es ist für mich ja auch immer so eine Sache, dass es sehr interessant ist, wie die Körpersprache ist. Und da haben wir als Osteopathen halt relativ viele gute Möglichkeiten, da schnell zur Sache zu kommen. Wir haben ja einerseits unser Tastempfinden, unseren Befund, den wir ja teilweise auch ohne eine Anamnese machen. Das ist ja beliebtes Spiel unter Osteopathinnen und Osteopathen, dass man erst einmal diagnostiziert und seinen osteopathischen Tests macht und dann hinterher erst fragt, ob das, was wir gefunden haben, das Richtige vielleicht sein könnte. Und ja, diese Körpersprache, die es hauptsächlich im Faszien-Distorsionsmodell gibt, die ja wirklich interkulturell gleich ist und auch bei Gehörlosen gut stattfindet. Und es war wirklich eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Und man hat auch gesehen, dass die Chemie so ganz gut klingt und dass ich halt da auch echt unbefangen war. Sagte der Patient später auch, dass es beim Besuch bei Ärzten, sagte auch gerade in Deutschland, so ein bisschen schwierig ist, weil wir da normalerweise recht befangen sind, so wenig aus uns rauskommen und wenig gestikulieren auch. Das ist noch so ein bisschen so alte Schule, dass es halt vornehm ist, wenn man nicht so viel mit den Händen rumfuchtelt bei der beim Sprechen. Ja, und das ist wohl in anderen Kulturen ganz gut. Und ich habe gemerkt, ich fuchtel sehr gerne mit meinen Händen rum. Gerade wenn ich auch Patienten habe, irgendwie Kinder zum Beispiel, die vielleicht, mit denen man nicht so viel sprechen muss oder Leute, die nicht so gut Deutsch sprechen, das finde ich eigentlich ganz cool. Von daher war das eine sehr interessante Erfahrung. Und auch einige Gebärden braucht noch überhaupt nicht übersetzt werden. Die Gebärde für Kribbeln ist auch sehr selbsterklärend. Mit den Fingern an der Handfläche der anderen Hand entlang kribbeln. Das ist Gebärde für Parästhesien zum Beispiel. Sehr interessante Erfahrung.
Ah, interessant, ja, cool. Du konntest ihm ein bisschen helfen und er hat dir dann hinter einen Daumen hoch signalisiert oder was?
Ja, genau.
Was war die Geschichte?
Ja. So ungefähr, ja. Daumen hoch ist wahrscheinlich gar nicht mal die echte Geste oder Gebärde für gut. Ich glaube, das ist so dieses, wie bei Tauchern, dass man halt Daumen und Zeigefinger
diesen Kreis
kommt, glaube ich zumindest. Ja,
Daumen und Zeigefinger, ne? Mhm.
Richtig, genau. Und man konnte natürlich auch sehen anhand der Reaktion. Also ich habe halt dann den Weg gewählt, an einigen Stellen zumindest da zu arbeiten, wo es weh tut. Und das geht halt gut. Das siehst du am Gesicht des Patienten ja auch mal, trotz Maske, ne? Dass das halt funktioniert. Ja. Und interessant war auch noch, dass ich an einer Stelle durch mein Listening, ich habe halt ein lokales Listening am Bauch gemacht, Hand auf den Bauch gelegt und dann abgewartet, wo es mich hinzieht. Und es hat nämlich zu seinem Bauchraum Sigmoid Iliacus gezogen. Und als ich daran gearbeitet habe, hat er halt angefangen mit seinem Übersetzer zu gestikulieren. Und dann kam halt auch heraus, dass er da irgendwann früher auch mal was hatte, was er in der Anamnese gar nicht erwähnt hatte. Das war auch ganz interessant, dass man da dann irgendwie so hingeführt wurde und er sich da so sehr schnell wiedergefunden hat und schon, sage ich mal, darin gefangen war in dieser osteopathischen Behandlung. Der Typ, der drückt mir jetzt da, wo ich vor 10 Jahren irgendwann mal was hatte. Das war echt spannend.
Nicht schlecht.
Ja.
Okay. Kannst du sonst irgendwelche Gebärdensprachen, Gesten? Also ich persönlich kann es nicht. Ich bin immer fasziniert davon, wenn sich Leute fließend auf Gebärdensprache unterhalten. Und ich fühle mich wie der letzte ignorante Idiot, dass ich da gar nichts kann. Aber ich habe in meinem Umfeld auch niemanden, mit dem ich mich darüber austauschen könnte. Und von daher ist das so eine komplette Parallelwelt für mich.
Ja, ich beschränke mich auch auf die allseits verständlichen Gesten, die wir so kennen, aber nicht auf Gebärdensprache nicht. Nee. Was interessant war, als ich mal in China war, dort werden die Fingerzeichen für die Zahlen ganz anders gezeigt. Also was bei uns eine 2 ist, ist bei denen zum Beispiel eine 8 und so. Das fand ich auch ganz cool, dass man da halt so dann schnell sich als Insider äußern kann.
Okay,
ja. Ja.
Mir ist auch was Interessantes in der Praxis passiert, jetzt gar nicht so sehr inhaltlich spannend, aber von der Story ganz witzig. Und zwar hatte ich eine 77-jährige Frau bei mir auf dem Behandlungsstuhl, also schon ein bisschen betagt, kam so ein bisschen mit einem geblümter Strickjacke und entspannter Hose zu mir, saß dann auf dem Stuhl und sagte, ja, ich hatte einen Unfall und habe mir einen Oberschenkelhals gebrochen, der ist jetzt genagelt und ich habe mir das Handgelenk gebrochen, ist auch mit Platte chirurgisch versorgt worden und ich habe noch so ein bisschen Schmerzen im Becken- und Oberschenkelbereich und so weiter. Das Ganze ist jetzt auch schon 6 Monate her, das heißt, der Heilungsprozess ist erstmal okay und so weiter und so fort. Und dann habe ich das alles aufgenommen und dann gefragt, was ist denn passiert? Und dann sagte sie so, ja, ich bin beim Konzert von der Bühne gesprungen und doof gefallen. Und dann wollte ich so weitermachen und ich dachte so plötzlich im Hinterkopf, ratter, ratter, ratter. 77 Jahre, ratter, 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 beim Konzert von der Bühne gesprungen und dumm gefallen, ratter, ratter, Schwester, Respekt. Und dann, ich will erstmal nichts anmerken lassen und dachte, Alter, was geht denn hier, was geht denn mit der Frau ab? Und hab dann irgendwann so eingestreut, ja, was war denn das für ein Konzert und so, wollte mal ein bisschen anteasen, wo die Reise hingeht und sagte, ja, ein Klassikkonzert und ich dachte so, boah, krass, habe ich irgendwas verpasst? Ist das so ein neues Ding irgendwie, dass die Leute von der Bühne springen bei Klassikkonzerten? Naja, leider ist es nicht genau so, wie wir uns das jetzt beide im Kopf ausmalen, aber sie war im Orga-Team des Konzertes und während der Pause war die Treppe von der Bühne verstellt und dann ist sie einen kleinen Satz von der Bühne runtergehopst und dabei tatsächlich dann hingefallen und hat sich alles Mögliche gebrochen. Dann habe ich sie behandelt und es war so eine Behandlung, das kennst du bestimmt auch. Eigentlich konnte die alles, sie hatte nur wahnsinnig wenig Selbstvertrauen in ihren Körper aktuell und hat mich tausend Fragen gefragt, darf ich meine Übungen machen, darf ich mich auf den Ball setzen, darf ich spazieren gehen, und ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, dürfen sie alles machen, und dann war sie hinterher komplett selig und glücklich und ist zufrieden aus meinem Behandlungsraum gekommen, und da saß dann ihr Mann und hat auf sie gewartet. Das war ganz süß. Beide ungefähr gleich alt, würde ich mal schätzen. Und zusammen 3 Meter groß, kann man ungefähr sagen. Und die haben sich dann verabschiedet und ich habe sie noch zur Tür gebracht. Und dann sind sie um die Ecke verschwunden. Und ich konnte aber in der Fensterscheibe eines Autos noch sehen, dass sie unmittelbar um die Ecke dann stehen geblieben sind und sich unterhalten haben. Und sie war freudestrahlend und hat ihren Mann umarmt, und er hat sich gefreut und war auch happy, dass es ihr jetzt gut geht und so weiter und so fort. Also wirklich alles schön. Und in meinem Kopf habe ich mir dann noch ausgemalt, dass sie ihm gesagt hat, ah, wunderbar, ich darf jetzt wieder Stage diven, während du im Moshpit auf mich wartest. Und beide waren selig und sind von dannen gezogen. Das war eine schöne Anekdote in dieser Woche, ja.
Ja, so habe ich mir das tatsächlich vorgestellt. Und beim ähnlichen Happening habe ich mir am 21. Geburtstag das Trommelfell mal gerissen. Das war, von daher kann ich bei sowas mal ein bisschen mitfühlen. Ja, aber sehr schön. Das ist, zeigt auch wieder, was wir so unter anderem auch für Wirkung haben auf unsere Patienten, dass wir ja die Leute bestärken darin, dass sie vielleicht schon alles können, es aber sich noch nicht trauen, und dass das halt auch einen riesen Unterschied machen kann. Coole Geschichte.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von dem Praxismanagement-Programm Lemniscus. Ich bin seit vielen Jahren zahlender und zufriedener Kunde von Lemniscus. Es ist einfach, verschiedene Sachen miteinander zu kombinieren. Zum Beispiel die Terminvergabe, die Terminkalenderplanung mit Patienten. Es ist möglich, dass Patienten jederzeit online einen Termin buchen können bei euch. Es ist ganz einfach, Termine abzurechnen. Mit wenigen Klicks und in wenigen Sekunden sind Rechnungen erstellt und bereits im E-Mail-Postfach eures Patienten, bevor dieser eure Praxis verlässt. Es gibt die Möglichkeit, verschiedene Größen zu verwenden. Wenn ihr solo-selbstständig seid und nur ein schmales Budget habt, könnt ihr Lemniscus bereits ab 15 Euro pro Monat nutzen. Wenn ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern zu führen habt, dann ist auch das relativ günstig mit nur 45 Euro im Monat. Es kombiniert diverse Sachen. Ihr könnt EC-Kartenzahlung, Barzahlung, Kontoüberweisung implementieren. Ihr könnt von anderen Abrechnungsprogrammen relativ simpel zu Lemniscus rüberwechseln, indem ihr einfach die vorhandenen Daten dort einspielt. Er ist browserbasiert. Ihr braucht noch nicht mal ein Programm installieren. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir ein besonderes Geschenk. Und zwar könnt ihr den Gutscheincode Knochenjob eingeben, wenn ihr euch bei Lemniscus anmeldet, und im ersten Jahr 20% der Kosten einsparen. Gutscheincode Knochenjob beim Praxismanagementprogramm Lemniscus. Lemniscus mit C.
Ja, Dennis, ja. Wollen wir mit unserem Hauptthema starten heute? Wir haben was Spezielles vorbereitet.
Ja, cool. Heute geht es um die Neurologie und es geht speziell um einen, wenn nicht wahrscheinlich den populärsten Nerven in der Osteopathie, was die Hirnnerven angeht. Und zwar ist es der 10. Hirnnerv und der heißt Nervus vagus. Und den nehmen wir uns jetzt einmal vor in unserer Kategorie, dem Präpsal.
Der Nervus vagus, genau, ist so ein bisschen was, was früher der Psoas war oder die Faszien waren. Das ist so ein sehr großer Mythos, so die Struktur, die in aller Munde ist ungefähr. Du schlägst eine Friseurzeitung auf oder eine Frauenzeitschrift beim Friseur und dir springt der Nervus vagus entgegen. Und das ist auf einmal der Alleskönner. So, das ist auf jeden Fall sehr populär. Deswegen war es höchste Zeit, Dennis, dass wir uns endlich mal den Nervus vagus im englischen Sprachgebrauch vagus vorknopfen.
Vagus. Ja. Okay, also wir haben verschiedene Hirnnerven. Hirnnerven sind darüber definiert, dass sie aus dem Gehirn direkt entstammen und dann verschiedene Aufgaben übernehmen. Und der Vagus ist, das kann man, glaube ich, beruhigt sagen, der längste, den wir haben von diesen 12 Hirnnerven. Und Vagus kommt im Lateinischen von vagari und das bedeutet umherirren. Und wenn man sich den Verlauf dieses Nervus Vagus anschaut, macht das ziemlich viel Sinn. Ich versuche mal etwas vereinfacht, damit es jetzt hier keine ChatGPT-Doktorarbeit wird, den Verlauf des Vagus einmal kurz zusammenzufassen. Also, Ursprung des Vagus ist in der Olive. Die Olive ist ein kleines nervales Zentrum in der Medulla oblongata, das heißt im verlängerten Rückenmark, im Zwischenbereich zwischen Hirn und Rückenmark, hinten am in der Nähe des Austritts des hinteren Schädels. Dann zieht er rechts und links ungefähr in Richtung Ohr. Und da hinten, wo wir so einen knöchernen Knubbel hinterm Ohr haben, da gibt es auch ein, zwei Löcher im Schädel. Die sind aber nicht traumatisch passiert, sondern die sind von der Natur geplant. Denn durch diese Löcher ziehen verschiedene Strukturen raus, unter anderem auch unser Nervus Vagus. Und dieses Loch nennt sich das Foramen Jugulare. Aus diesem Foramen Jugulare zieht dann der Vagus, und das ist für eine spätere Geschichte, die ich dann nochmal aufnehmen werde, ganz interessant, entlang der sogenannten Arteria carotis. Die versorgt unser Gehirn mit frischem Blut und die ist insofern spannend, als da unter anderem einige Blutdruckrezeptoren verbeheimatet sind, die, wenn sie zu viel Druck bekommen, zu sogenannten Synkopen führen könnten. Zum Beispiel jetzt, es gibt eine Verbindung mit dem Vagus und Synkopen, da komme ich dann, wie gesagt, später drauf. Das heißt, aus dem Foramen Jugulare entlang der Carotisgabel in einer Umhüllung in der Vagina Carotis zieht der Nervus Vagus entlang des Halses in den Brustkorbbereich. Im Brustkorbbereich verästelt er sich rechts und links entlang der Arterien und Venen, bis er relativ zentralisiert die Speiseröhre erreicht. Und diese Speiseröhre auch zum einen innerviert, zum anderen umfasst. Und da sagen die Anatomen, ab da kann man rechts und links vom Vagus quasi nicht mehr auseinanderhalten, weil der Nerv halt relativ eigentümlich nach vorne, nach hinten, kreuz und quer diese Speiseröhre entlang runterzieht, sich da verästelt, was interindividuell auch immer komplett unterschiedlich sein kann. Und ab da quasi ein einzelner Nerv darstellt. Er zieht dann zusammen mit der Speiseröhre durch das Zwerchfell. Speiseröhre hat einen Durchtritt am Zwerchfell, das nennt sich der Hiatus Oesophageus. Und da durchgezogen teilt sich der Nervus Vagus dann hinter noch in einige Trunki auf und versorgt dann verschiedenste Bauchorgane bis zum linken oberen Dickdarmwinkel, dem sogenannten Kennenböhmpunkt, das ist dann ungefähr das Endgebiet des Vagus. Das ist erstmal so ganz grob der Verlauf. Das Ganze gibt's dann in jeweiligen Strukturen nochmal etwas verästelt. Ganz spannend ist auch, der Vagus hat verschiedenste Funktionen. Der hat zum einen sensible Funktionen, das heißt, er lässt uns somatisch Dinge spüren, er lässt uns aber auch organische Probleme spüren, er hat aber auch motorische Fähigkeiten, das heißt, er versorgt verschiedenste Strukturen und Organe, allgemein und spezifisch. Ich fasse nochmal einmal zusammen, damit wir hier alles voneinander bekommen. Also, wir haben gesagt, er beginnt im Kopf und endet im Bauchraum und genau in diesem ganzen Versorgungsgebiet hat er auch Aufgaben. Im Kopfbereich arbeitet er hauptsächlich somatosensibel und versorgt die Empfindsamkeit der Hirnhaut der Dura Mater in der Schädelgrube. Des Weiteren ist er an den Sensibilitäten von Ohrmuschel und äußerem Gehörgang beteiligt und von Teilen des Trommelfells. Im Halsbereich hat er Einfluss auf die motorische Eigenschaft der Rachenmuskulatur. Er versorgt sensibel Rachenanteile und einige Geschmacksrezeptoren im Mund. Und motorisch hat er an der Spannung und Aktivität von Kehlkopfmuskeln und der Kehlkopfschleimhaut zu tun. Da gibt es den so relativ berühmten Nervus laryngeus recurrens, zu dem kommen wir vielleicht später auch nochmal. Wenn der getickert wird, dann werden wir relativ heiser. So, und dann hatten wir gesagt, geht er weiter runter im Brustkorb entlang der Speiseröhre und da beginnt dann der hauptparasympathische Anteil. Der Vagus wird ja auch als der Repräsentant des Parasympathikus des vegetativen Nervensystems gesehen. Das heißt, es gibt noch ein paar andere Nerven, die parasympathisch arbeiten, aber der Vagus hat schon den majoren Anteil und im Brustbereich ist er an der Versorgung und sowohl sensibel als auch motorisch vom Herz, Lunge, von der Trachea, also sprich von der Luftröhre, von der Speiseröhre und von dem Herzbeutel beteiligt und durch das Zwerchfell durchgezogen, versorgt der Großteil der Bauchorgane, den Magen, die Nieren, die Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, die Leber, die Gallenblase, Teile des Dünndarms und eben Teile des Dickdarms. Und da ist es ganz spannend, halt bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn wir uns den Dickdarm nochmal vorstellen, sieht aus wie ein Fußballtor, wenn wir so erkläre ich das den Leuten immer, das checken immer alle, sieht aus wie ein Fußballtor. Und wir hatten gesagt, wir orientieren uns immer aus der Sicht des Trägers. Das heißt, wenn ich über meinen Dickdarm spreche, ist der rechte obere Torwinkel noch vom Vagus innerviert, der linke Torwinkel, ja, und dann der linke Torpfosten runter wird eher innerviert aus einem tieferen Bereich, der im Kreuzbein sitzt, da kommen wir dann später nochmal drauf. Und dieser Punkt, wo das Ganze umgeschaltet wird, ist der Kennenböhm-Punkt, der hat durchaus eine Relevanz. Und das ist jetzt erstmal so das, was ich über den Vagus zu sagen habe. Da gibt es bei Ausfällen des Vagus natürlich diverse Symptome und Krankheitsbilder und da kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen drauf zu sprechen. Hast du schon, fangen wir mal an mit dem Laryngeus recurrens, hast du durchaus schon mal Phänomene gehabt, wo die Leute über Heiserkeit oder Sprachprobleme geklagt haben und du hast an dem Laryngeus recurrens gearbeitet, Klaas?
Das habe ich, ja. Ich finde zu dem Laryngeus recurrens auch sehr interessant, dass das ja auch ein Zeichen für die evolutionäre Entwicklung des Menschen oder auch der Säugetiere ist, weil der ja einmal so einen Bogen macht, der kommt von oben nach unten und zieht dann wieder von unten nach oben zurück, weil sich das halt aus der Entwicklungsgeschichte von Fischen, von Amphibien so ergeben hat. Und daran arbeiten, wenn ich daran arbeite, das mache ich zum Beispiel bei Leuten, die Probleme beim Singen haben oder auch mit chronischer Heiserkeit haben, da arbeite ich tendenziell eher indirekt an dem, indem ich halt über den Vagus selber gehe oder vor allen Dingen alle Strukturen auf der vorderen Halsseite bearbeite. Das heißt, ich gucke, ob die Beweglichkeit zwischen Speiseröhre und Luftröhre gut ist, ob der Kehlkopf sich gut bewegen lässt und die Muskeln in dem Bereich auch angespannt sind oder nicht angespannt sind. Da denke ich, ist es halt indirekt wichtig, auf denen einzugehen.
Manchmal, auch wenn man den gar nicht auf dem Schirm hat, meldet er sich, wenn man vorne an den drei Halsfaszien arbeitet oder am Platysma, das ist so ein großer flächiger Schluckmuskel, oder aber am Kehlkopf oder dergleichen. Oder man arbeitet aber im Bauchraum oben am Zwerchfell und drückt und zieht außergewöhnlich stark. Dann ist es mir schon häufig mal untergekommen, dass der Patient oder die Patientin anfängt zu husten. Und besagtes Husten ist ein Zeichen, dass man diesen Nervenstrang ein bisschen mechanisch gereizt hat und der feuert dann und dann ist es den Leuten manchmal unangenehm, wenn sie husten müssen. Sie können sich das gar nicht erklären und manchmal freue ich mich darüber und erkläre dann, warum das so ist und manchmal sage ich einfach, ja, kein Problem, machen wir weiter.
Ja. Und du hast jetzt ja sehr gut diese ganzen Innervationsaufgaben aufgezählt, die der Vagus macht, was der alles versorgt, motorisch, parasympathisch, sensibel. Was aber auch noch wirklich sehr wichtig ist und auch interessant für unsere Arbeit ist, dass er ja auch sehr starke afferente Qualitäten hat. Also es heißt ja immer so, 80% der Fasern transportieren Informationen aus dem Bauchraum oder aus seinen innervierten Gebieten zurück ins Gehirn. Das ist halt besonders interessant, wenn es um das Thema auch Angst und Depression zum Beispiel geht, weil das wirklich über den Vagus auch mit vermittelt wird. Es gibt auch die Therapieform, also bei zum Beispiel bei therapieresistenten Depressionen, wenn andere Therapiemethoden fehlgeschlagen sind, dass man sich ähnlich wie ein Herzschrittmacher quasi einen Vagusschrittmacher einbauen lässt, also eine elektrische Reizung über den Vagusnerv im Halsbereich, so. Und da gibt es interessante Studien. Da hat man natürlich mit Tierversuchen angefangen, bei Mäusen zum Beispiel, und das gibt es jetzt auch bei Menschen tatsächlich. Scheint ganz gut zu funktionieren. Also Beispiel war jetzt so, 50% der therapieresistenten Depressionen steigen darauf ein, auf die Behandlung, und haben eine Symptomverbesserung zu bis zu 50%. So, das war jetzt eine Zusammenfassung, die ich dazu gelesen hatte, zu verschiedenen Studien dazu. Ganz interessant.
Stimmt schon. Auch interessant, ja, gerade für Leute, die das mit dem Vagus jetzt nicht anatomisch und physiologisch so häufig gehört haben. Der Vagus ist ja der Gegenspieler des Sympathikus im vegetativen Nervensystem, und die beiden müssen sich den ganzen Tag abstimmen. Übernimmst du, übernehme ich, hältst du dich zurück oder halte ich mich zurück? Und der Parasympathikus, sprich der Vagus, hat zum einen in gewissen Teilen des Körpers eine aktivierende Funktion. Gerade bei den inneren Organen im Bauchraum ist er für die Aktivität des Dickdarms, des Verdauungstrakts und dergleichen maßgeblich verantwortlich. Das heißt, ihm wird auch zugesagt, rest and digest. Das heißt, wenn der Parasympathikus und der Vagus sehr aktiv sind, sind wir müde, wir erholen uns, wir tanken unsere Energiespeicher wieder auf. Im gleichen Zusammenhang ist er zum Beispiel aber am Herzen eher dämpfend und runterfahren. Da ist der Sympathikus eher derjenige, der das Herz aktiviert und dafür sorgt, dass das Herz schneller schlägt, dass das Herz intensiver schlägt, und der Parasympathikus ist da der Gegenspieler, und wenn der aktiv ist, beruhigt er den Herzschlag, beruhigt so ein bisschen den Blutdruck und die Funktion, und das hat alles einen Einfluss darauf, dass wir halt nicht mehr so viel Energie verbrauchen, sondern eher so ein bisschen zur Ruhe kommen und uns ein bisschen um unsere Speicher kümmern. Und jetzt ist es so im Allgemeinen, in dem Volksmund, ja, so die Ansicht, dass wir hier in Industrieländern Mitteleuropa alle sympathikoton sind, ist so ein geflügeltes Wort. Das heißt, wir stehen alle vermeintlich unter Stress. Da sind wir wieder bei dem Thema mit dem Anamnesebogen. Frage ich nach Stress oder nicht? Nee, jeder hat Stress irgendwie, und demnach steht eigentlich eher jeder unter der Fuchtel des Sympathikus, so die allgemeine Ansage. Und der Parasympathikus ist eigentlich immer derjenige, der so ein bisschen hinten rüber kippt, und den versuchen wir Osteopathen häufig, nicht immer, aber häufig, ein bisschen zu kitzeln und ein bisschen zu aktivieren, damit die Leute ein bisschen zur Ruhe kommen, damit das Blut sich wieder ein bisschen besser im Bauchraum verteilt und einfach ein bisschen mehr die Energiespeicher auflöst. Das Ganze kann man natürlich nicht allgemeingültig sagen, aber relativ häufig ist es das, wonach viele Osteopathinnen und Osteopathen gehen und was so auch allgemein gelehrt wird. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal im Unterricht gelernt haben, wie wir am besten Sympathikus stimulieren, damit wir die Leute mal wieder aus dem Quark bekommen. Kannst du dich daran erinnern?
Kann ich mich auch nicht erinnern, nein. Tatsächlich, ja. Ja. Spielt so ein bisschen in dieses typische Schema, wie Osteopathen dürfen immer nur sanft behandeln, alles, was wehtut, ist verboten, und immer nur runterfahren und so, und detonisieren, dass wir da für die andere Geschichte keine Strategien haben. Ja, tatsächlich, interessanter Gedanke.
Ja, und dass der Vagus dann über kettenartige Verbindungen auch einen Einfluss auf zum Beispiel den Bewegungsapparat hat, ist ein Beispiel, was mir gerade einfällt, dadurch erklärt, wenn der Parasympathikus, sprich der Vagus, nicht richtig gut seine Arbeit verrichten kann und zum Beispiel jetzt den Dickdarm nicht gut innerviert, dann wird der Dickdarm etwas träge und wir Sitzpiraten bewegen uns eh wenig. Der Dickdarm muss von außen bewegt werden und der Dickdarm muss einen Auftrag von innen bekommen, vom Vagus bekommen. Arbeite, dann passiert es schon mal, dass die Leute Verstopfungen, Obstipationen bekommen und dass der Stuhl sich nicht weiter fortbewegt. Und wenn das dann einfach als mechanisches Hindernis im Bauchraum so vor sich hin wabert, dann kann das zum einen das Gewebe ein bisschen reizen und die durch Gase und so ein bisschen drücken und unangenehm sein. Man kann so ein Blähbauchgefühl entwickeln und zum anderen sind natürlich andere Funktionen wie die Atemmechanik durch das Zwerchfell vielleicht ein bisschen beeinflusst und die Strukturen, Faszien und Bänder, wo der Dickdarm dran aufgehängt ist, werden ein bisschen gezogen und gestresst und das sorgt dafür, dass der gesamte untere Rücken oder der Brustkorb nicht mehr gut beweglich ist und das wiederum hat einen Einfluss dann auf die Nerven des Bewegungsapparates und kann dann zu Rückenschmerzen oder dergleichen führen. Also ich hatte das schon ganz häufig, ich hatte letzte Woche auch noch letzte Folge noch die Story erzählt. Ein Kumpel von mir hat untere Rückenschmerzen. Ich habe Dickdarm mobilisiert. Er ist nach Hause gegangen und kam von der Schüssel gar nicht mehr runter. Und als er sich mal so richtig befreit hatte, war das mit den Rückenschmerzen gegessen. Das ist dann quasi unsere Möglichkeit, auf der Ebene, auf der viszeralen Ebene einen Einfluss auf den Bewegungsapparat, auf die parietale Ebene zu nehmen, sprich auch vielleicht dann den Vagus zu aktivieren. Unsere Arbeit im Bauchraum aktiviert durchaus das Schaffen und das Tun und fördert die Durchblutung und das freut alles den Parasympathikus. Hast du sonst noch irgendwie eine Herangehensweise, Klaas, wie du versuchst, dem Vagus bei seiner Arbeit zu helfen?
Ich finde es sehr, das ist eigentlich grundsätzlich die Art und Weise, wie wir in Osteopathie arbeiten, ja, parasympathisch anregend ist. Das erleben wir auch ganz oft, egal was wir machen. Die Patienten legen sich auf die Bank, kommen ein bisschen runter und dann fängt der Bauch an zu gluckern. Das ist ja so ein typisches Symptom, ne? Rest and digest. Und das sage ich auch den Patienten immer, wenn denen das vielleicht unangenehm ist, dass der Bauch da am Gluckern ist oder so. Es gibt ja Leute, denen das sehr unangenehm ist. Und sage ich immer, ja, wir Osteopathen, wir freuen uns darüber, wenn der Bauch am Arbeiten ist. Das heißt, die Behandlung zeigt Wirkung und der Körper entspannt sich. Und ja, welche Herangehensweisen gibt es? Also eine meiner Lieblingstechniken indirekt ist so beidseitige Kraniobehandlung der Temporale, so der temporale Wobble nach Ablegger zum Beispiel, dass man halt eben über die Ossa Temporalia Einfluss auf das Foramen Jugulare hat, wo der Nervus Vagus ja hindurchgeht. Oder halt eine Technik zur Lösung der Suturen zwischen dem Os Occipital und dem Temporale. Das ist auch ganz, ganz interessant. Und dann gibt es ja diverse Techniken, wo man halt versucht, den Nervus Vagus direkt also zu behandeln, ne? Ein Finger zum Beispiel an das Austrittsloch, da muss man sich ziemlich da so reingraben in den Bereich hinter dem oder vor dem Mastoid, in dem Bereich, wo der Nervus Vagus da irgendwo rauskommt. Und dann den Verlauf palpieren oder bis runter zum Verlauf, wo der halt hinter dem Schlüsselbein in den Thorax reingeht. Und dann kann man halt so schauen, mit bisschen Seitwärtsdehnung, kriegt man den zu fassen, kriegt man den indirekt oder direkt zu fassen und kann man da vielleicht ein bisschen Flexibilität reinbringen. Ist natürlich so ein bisschen, so eine Sache, so einen Hirnnerv zu palpieren oder dass man den irgendwie, unabhängig von anderen Strukturen dehnen und testen kann. Das ist aber eine interessante Herangehensweise, wo man da versuchen kann, den direkt zu stimulieren. Sonst nehme ich halt eher so diese indirekten Sachen über das Kranium oder über die Arbeit an den Organen. Das ist eigentlich so das, wo ich mich halt wohler mitfühle und wo ich halt auch wirklich sage, okay, da habe ich jetzt zwar nicht unbedingt direkt den Vagus in der Hand, aber ich habe halt über die Mobilität der Strukturen, ähnlich wie du das eben beschrieben hast, Einfluss darauf und kann den Vagotonus steigern.
Ja. Ich hätte ja im Verlauf genannt, dass er zusammen in der Carotis Vagina mit der Halsschlagader, mit der Carotisgabel verläuft und die ist natürlich von außen ganz gut zu palpieren. Also in diesem Halsbereich rechts und links Richtig. Haben wir durchaus eine Möglichkeit. Und bei Nerven verhält es sich meiner Meinung nach immer so, dass wir jetzt gar nicht so großen Einfluss auf den Nerv selber nehmen können. Wenn wir jetzt da drauf fassen, hilft das dem Nerven meines Erachtens häufig nicht. Wir müssen den Weg für den Nerv frei machen, damit der Nerv sich selbst entfalten kann und freie Bahn hat, sich überall dahin zu schlängeln und zu bewegen, wo er gerne hin möchte. Und somit die Leitung auch frei machen, damit die Nervenimpulse vom Gehirn dann zum Endziel gut laufen können. Und somit ist es ganz spannend, und das mache ich ganz gerne mal, in Seitlage oder Rückenlage an den Sternocleidomastoideus-Muskel zu gehen. Also der kommt hinten von diesem Höcker hinter dem Ohr und zieht nach vorne Richtung Brustbein. Und die Karotiskabel verläuft halt dahinter. Und dieser Sternocleidomastoideus ist durchaus mal ein bisschen rigide mit in seiner Hülle und kann mechanisch einfach so ein bisschen auf die Karotiskabel auch, naja, drücken oder sie so ein bisschen in der Mobilität einschränken. Und das Ganze versuche ich halt ein bisschen freizuschaufeln, um dann auch einen positiven Einfluss auf den Vagus zu haben. Da muss man dann aber auch aufpassen, und das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Es gibt nämlich einen sogenannten vasovagalen Reflex. Das aus der Filmbranche wäre das der Spock-Griff oder der James-Bond-Agenten-Griff. Wenn man zu sehr auf dieses Gebiet drückt und zu sehr das Ganze mechanisch beeinflusst, dann kann es mal eine Reaktion des Körpers geben. Wir hatten gesagt, in der Karotiskabel sitzen sogenannte Pressorezeptoren, die den Blutdruck messen, und wenn die zu viel Stress bekommen, dann gibt es einen Reflex und die Blutgefäße im unteren Körper stellen sich weit, weil das Gehirn oder dem Gehirn wird suggeriert, wow, hier ist viel zu viel Blutdruck drauf, das können wir ja nicht tolerieren, wir müssen jetzt die Gefäße weit stellen, sonst haben wir hier langfristig ein großes Schädigungspotenzial, und das kann mal so schnell vonstatten gehen, dass die Gefäße so weit sind, dass das ganze Blut runtersackt. Wir haben kurzfristig eine Unterversorgung vom Gehirn, plus weil der Vagus da ist, wird der Vagus vielleicht so getickert, dass das Herz auch ein bisschen runterfährt beziehungsweise reflexartig beeinflusst wird, und dann fallen wir in Ohnmacht. Das geht nur leider nicht so schnell wie, oder zum Glück nicht so schnell im therapeutischen Kontext wie im Spock-Film, wo man einmal kurz an den Hals fasst und derjenige kippt um, sondern man muss schon eigentlich eine halbe Minute draufbleiben, bis man die Person ausgeschaltet hat, und im Zweikampf ist das schon eine sportliche Zeit, so lange drauf zu bleiben. Im therapeutischen Kontext muss man aber schon mal ein bisschen darauf achten, dass man den Patienten oder die Patientin beobachtet, ob die jetzt weggleiten oder eben nicht. Von daher empfiehlt es sich meiner Meinung nach immer, eine Seite zu behandeln und nicht beide Seiten parallel zu behandeln, weil dann geht es durchaus mal ein bisschen schneller.
Ja, und die Patienten am besten gleich im Liegen zu behandeln, weil wer was liegt, kann nicht mehr fallen, heißt das so schön im Volksmund.
Ja, stimmt schon. Ja. Des Weiteren habe ich noch eine kleine Sache, die habe ich, glaube ich, schon mal in einer vorherigen Folge genannt, und zwar direkt am Foramen Jugulare gibt es ja verschiedene spannende Strukturen für uns, und ich habe mich eine Zeit lang im Studium mal mit neurolymphatischen Reflexpunkten von Dr. Frank Chapman beschäftigt. Darüber können wir vielleicht auch nochmal etwas ausführlicher sprechen. Auf jeden Fall gibt es einen dieser Punkte therapeutisch in der Nähe des Foramen Jugulare, und de facto ist es so, dass man mit der Fingerbeere versucht, dort interstitielle Flüssigkeit, also sprich Lymphflüssigkeit, die da eigentlich nicht hingehört, wegzudrainieren. Und mir ist schon mal aufgefallen, wenn ich da oben wegdrainiere und bearbeite, dass der Patient oder die Patientin in Rückenlage dann auffällig starkes Gluckern im Bauch hat. Und ich nehme für mich oder stelle für mich so fest oder hab mir schon mal Gedanken gemacht, wieso ist das so? Und ich könnte mir vorstellen, dass ich dadurch einfach einen Einfluss auf den Vagus nehme und der Vagus feuert nach unten, während ich da oben am Jugulare arbeite, und setzt dann die Prozesse in Gang. Könnt ihr gerne zu Hause mal oder in eurem beruflichen Kontext ausprobieren und mir Rückmeldung geben, ob es bei euch auch gluckert. Klaas, hast du solche Phänomene auch schon mal wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr häufig, sehr typisch, obwohl ich mit diesen Chapman-Reflexen wenig gearbeitet habe. Ich habe es eine Zeit lang ausprobiert, hab's aber sein gelassen. Aber so diese Reaktion, ich hatte auch, glaube ich, schon mal Patienten, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mit der Technik dieses Bauchgluckern an- und wieder ausschalten. Ne? Zum Beispiel bei der Technik, die ich vorhin erwähnt hatte, zwischen dem Osttemporale und dem Ostoccipitale, dass ich da ein Disengagement mache, das auseinanderziehe und das Foramen Jugulare öffne und befreie. Und es hat eine Zeit lang funktioniert. Auseinandergezogen, Bauchgluckern fängt an, losgelassen, zusammengedrückt, Bauchgluckern gehen weg. Kann Zufall sein, kann aber auch die geilste Technik der Welt gewesen sein.
Ja,
ich hatte mir ja noch mal so ein paar Studien zu dem Thema angeschaut, die auf die Zusammenhänge des Körpers und auf die Ganzheitlichkeit schauen. Vor allen Dingen auf den Zusammenhang vom Nervus Vagus und dem Einfluss auf Angst und auf Depressionszustände, die nämlich ziemlich deutlich sind. Es gibt diverse Studien, so viele Studien, dass es mittlerweile auch diverse systematische Reviews und Meta-Analysen dazu gibt. Das erste Review war 2014 von einer Forschergruppe aus Paris, die einfach geschaut hatten, wie häufig sind denn Angsterkrankungen und Depressionen bei Leuten mit Reizdarmsyndrom? Und die Antwort ist auf jeden Fall, dass sie deutlich häufiger sind als bei normalen Menschen, die keine Magenbeschwerden oder als Verdauungsbeschwerden im Sinne eines Reizdarmsyndroms haben. Das war 2014 das erste Review und seitdem sind noch mehrere erschienen, aber zwei stechen auf jeden Fall hervor, auch aus ganz anderen Forschungsgruppen, zum Beispiel von Samani et al. Aus dem Jahre 2019, Forschergruppe aus dem Iran. Die haben letztendlich 73 Artikel gefunden, wo das untersucht wurde. Und da kam halt heraus, dass wenn man an einem Reizdarmsyndrom leidet, dass man eine dreifach erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, an Angsterkrankungen oder an Depressionen zu erkranken. Ja, also relativ häufig. Und 30% der Leute haben zusätzlich eine psychische Erkrankung im Sinne von Depressionen und Angsterkrankungen. Und sehr ähnlich ist auch noch eine neuere Studie aus dem Jahre 2021 aus China, Hu et al., die genau dasselbe halt auch zeigt. 30-40% im Vergleich zu einer Population ohne Reizdarmsyndrom. Das ist starker Zusammenhang. Und interessant ist halt auch, also wir wissen jetzt so, beides tritt häufig zusammen auf. Die Frage ist immer, was war zuerst da, Huhn oder Ei? Und dem hat sich mal wieder eine australische Forschergruppe, Koloski et al., aus dem Jahre 2016 angenommen, die sich eine große Population genommen haben. In diesem Falle waren das 1.900 Patienten. Die haben hervorgehoben, der Vagus oder die, nicht nur der Vagus, aber alle Verbindungen vom Gehirn zum Darmbereich sind halt bilateral. Also die können von oben nach unten feuern und die können von unten nach oben feuern. Und dementsprechend haben die geschaut, okay, was ist zuerst da? Und in dem Falle war es so, dass wenn zum Studienbeginn schon eine Art Reizdarmsyndrom vorlag, dass dann innerhalb eines Jahres die Wahrscheinlichkeit stark erhöht war, eben diese Angst und die Depression zu erreichen. Also da haben die gesagt, dass die Ergebnisse legen deutlich nahe, dass es halt eben der Mechanismus ist, der aufsteigend ist, also bottom to top, ne, vom Darmbereich hoch ins Gehirn, dass diese Funktion eine sehr große Rolle spielt. Und das ist auch für unsere Arbeit interessant, dass wir halt, wenn es um sowas geht, auch an dem Bauchbereich arbeiten können und wir auch da Einflüsse drauf haben. Deswegen nicht nur an Verdauung denken, an körperliche Beschwerden, sondern eben auch an die psychische, mentale Gesundheit, insbesondere Angst- und Depressionenerkrankungen.
Wo das Mikrobiom ja, glaube ich, auch mittlerweile genau im Zentrum der Forschung steht. So, ne? Das ist jetzt etwas weiter weg vom Vagus, aber gerade die chinesische Medizin hat ja immer schon gesagt, Darmzentrum von aller Gesundheit ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Körpergebiet, was der Gesellschaft häufig als komplett uninteressant oder sogar abstoßend wahrgenommen wird, aber was eigentlich zunehmend mehr Aufmerksamkeit bedarf, ja.
Genau. Ist ja durch diesen Bestseller Darm mit Charme, der ja auch extrem populär gewesen ist, auch immer noch relativ populär. Es hat sich wirklich x-fach, millionenfach verkauft. Ist ja dadurch so in den Vordergrund geraten. Und dieses Mikrobiom ist ja aktuell auch ein sehr großes Thema. viele interessante Studien. Man muss aber auch sagen, dass da vieles noch so in der experimentellen Phase ist. Also noch nicht so, dass es eine Rolle spielt, ist klipp und klar. Aber wie man das auch beeinflussen kann, ob man halt ganz einfach jetzt Mikrobiotika zu sich nimmt und dann werden die Probleme weniger, das ist noch nicht so ganz abgesegnet worden. Aber unheimlich interessant. Und das ist dann auch wiederum die Frage, können wir vielleicht auch mit unseren Techniken das Mikrobiom beeinflussen und so? Und naja, interessant, interessant. Vielleicht war noch mal Stoff für die nächsten Master- und Bachelorarbeiten. Ja. Stuhlproben. Stuhlproben und Osteopathie.
Ja.
Und zu dem Thema Klasse. Hätte ich vielleicht noch eine kurze Buchrezension, die sich nämlich exakt mit diesem Thema beschäftigt. Ich halte das so ein bisschen kurz. Die Osteopathin ist aus Kanada, Nathalie Cormiron heißt die. Der Buchtitel ist Die Achse Hirn-Darm-Becken in der Osteopathie und beleuchtet halt mehr oder weniger genau die Sachen, die wir jetzt angesprochen haben. Ne? Verlauf der Nerven, die Gehirn und Bauch verbinden und diese Gut-Brain-Axis, wie im Englischen heißt, verbinden. Und der französische Titel legt auch nahe, dass es halt in diesem Buch hauptsächlich um das Thema Depression und Angst geht. Also wie wir das gegenseitig beeinflussen, also Verdauung und mentale Gesundheit und auch andersrum wiederum. Ich finde, es ist ein sehr schönes, spannendes Buch. Ich habe das mehr oder weniger, ich habe es noch nicht durchgelesen, aber ich habe am Anfang angefangen und habe es dann auch so Stück für Stück fortgelesen. Also es ist schön geschrieben und es ist auch exakt geschrieben, sage ich mal. Also es arbeitet mit Studien, ohne allzu langweilig zu sein und sich nicht darin zu verlieren. Es hat halt immer wieder diesen Praxisbezug und immer wieder Bezug zur osteopathischen Relevanz und auch zu unseren Patienten. Der größte Teil ist halt erstmal so der theoretische und praktische Hintergrund und später kommen dann auch diverse Techniken zur Behandlung im Gehirn, Behandlung im Brustbereich, Behandlung im Bauchbereich, also eine schöne Mischung aus so diesem Bereich innere Organe und Bereich kraniale Osteopathie. Ja, das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Das Buch ist nicht allzu teuer, glaube ich, so um die 60 Euro. Letztes Jahr, 2021 oder 22, auf jeden Fall im Deutschen in der Übersetzung erschienen und auch das französische oder das französischsprachige Original ist noch nicht allzu alt, ist von 2019 meines Wissens nach. Nathalie Cormiron, Die Achse Hirn-Darm-Becken in der Osteopathie.
Okay, cool. Wenn du es durchgelesen hast, vielleicht kannst du nochmal Bezug nehmen und eine Mikrozusammenfassung zum Besten geben, was so die Bottomline ist, was die Dame dann dahinterher als Handlungsempfehlung rausgibt. Das würde mich mal interessieren.
Ja, also Handlungsempfehlung, relativ klar. Die ganzen Nervenverläufe behandeln, also auch die Nerven direkt, Vagus direkt und immer alle möglichen Engstellen und alle damit im Zusammenhang stehenden Strukturen. Und natürlich gibt sie auch in ihrem Buch halt relativ viele Hinweise, was wir so machen können. Also ein großer Teil des Buches geht auch um den Alltag oder um das für uns selbst, aber auch für unser Patientenmanagement. Stress, Stressoren von außen, Stressoren von innen, Ernährung, Bewegung, solche ganzen Sachen spielen ja auch eine sehr große Rolle. Also das war auch einer der Gründe, warum ich halt in dem Buch so versunken war, weil das halt wirklich cool geschrieben ist und auch relativ viele Aspekte des Lebens aufgreift, die sich jetzt nicht nur rein auf die Anatomie und die Osteopathie beziehen.
Okay. Ja, ich glaube, über diesen Ansatz, und es gibt ja wahnsinnig viele Apps und Ratgeber und irgendwelche Revolverblätter, die mittlerweile den Vagus so als den Heilnerv per se rausgearbeitet haben. Natürlich können wir Einfluss nehmen, indem wir versuchen, sämtliche Stressoren wegzunehmen. Und es ist auch die Frage, ob das vielleicht ein osteopathischer Ansatz wäre, um den Vagus zu behandeln. Manchmal, und ich glaube, da stimmst du mit mir überein, wird der Vagus aber auch ein bisschen überstrapaziert und muss für sämtliche Heilmanöver herhalten und wird so ein bisschen gehypt. Du hast, glaube ich, schon mal gesagt, das ist der neue Psoas sozusagen, wo Wohl und Übel drin steckt. Natürlich macht es Sinn, genau wie du gerade in dem Buch genannt hattest, viele Dinge auf verschiedenen Ebenen zu bearbeiten, um dem Vagus das Leben leicht zu machen. Ich glaube, therapeutisch, osteopathisch macht es durchaus Sinn, zu versuchen, den Sympathikus ein bisschen zu regulieren, indem wir vielleicht den Sympathikus über Thoraxarbeit oder Mobilisation von Rippengelenken, wo der paravertebral verbeheimatet ist, häufig, dass wir dem so ein bisschen entspannen, dass der nicht den ganzen Tag so rumfeuert, und auch das hat einen indirekten Einfluss auf den Vagus, plus Achtsamkeit, versuchen die Stressoren ein bisschen runterzufahren und so weiter und so fort. Ja, alles von allem etwas, und dann muss man unten rausschauen, ob das jetzt der Game Changer ist. Aber dieser große Hype mit diesem Vagus und auch zum Teil spirituelle und esoterische Ansätze, die da so gefahren werden, die ich jetzt alle ehrlicherweise im Einzelnen nicht kenne, aber die mir schon zugetragen worden sind, da muss man auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Was meinst du dazu?
Ja, sehe ich sehr ähnlich. Hatte ich am Anfang ja auch schon so ein bisschen erwähnt. Ist eine sehr interessante Struktur, aber es ist immer ein bisschen schwierig, sich so auf diese Einzelstrukturen zu versteifen. Sei es jetzt eben die Faszie oder die Faszien der Psoas oder halt eben der Vagusnerv. Ne? Viele Sachen sind wichtig. Es ist auch wichtig, sich die durchaus mal einzeln gezielt anzugucken. Aber ja, es ist gerade bei so einem umherschweifenden Nerv wie dem Vagus wichtig, sich das nicht einzeln, sich nicht auf eine einzelne Ecke oder eine Struktur zu versteifen, wie ich finde. Und ja, wichtig, aber man sollte ihn immer in seinem gesamten System betrachten. So sehe ich das auf jeden Fall auch. Ja.
Genau. Und ich würde auch ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt das Versorgungsgebiet rausgearbeitet, von Kopf bis Bauch. Wir behandeln den Vagus auch immer mit, wenn wir als Osteopathen irgendwo Hand anlegen. Also wir können das quasi gar nicht davon lösen. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen das alles, um den Vagus zu mobilisieren, okay, kannst du gerne machen, aber ich mobilisiere dann auch gerne einfach ein paar Gleitschichten hier und da. Und wenn der Vagus dann mitgenommen wird und einen positiven Einfluss davon hat, dann nehme ich das gerne mit. Aber ich würde mir jetzt nicht auf die Fahne schreiben, wir müssen jetzt wahnsinnig unbedingt den Vagus freischaufeln, damit wir dieses oder jenes Problem lösen.
So. Ja, nicht unbedingt. Wobei es auch immer wieder dazu kommt, dass Patienten explizit zu uns kommen und sagen, ich möchte bitte Osteopathie für den Vagus haben. Das kommt schon öfter vor, gerade in den
online gebuchten.
Ja, okay. Ja, doch. Ja, so fortgeschritten ist das Thema schon. Und ist aber auch so, wie gesagt, in aller Munde. Und es gibt ja auch viele, viele Alltagstipps und so. Und ich hatte da mir mal so 3 Lifehacks rausgesucht, die tatsächlich zu funktionieren scheinen, wie man selber, also muss, wo man gar nicht zum Osteopathen gehen muss, um den Vagus selber zu aktivieren.
Bist du dir sicher, dass du die verraten willst?
ja.
Wir sägen auf dem eigenen Ast, auf dem wir sitzen, Junge.
Ja, genau. Nee, das klappt ganz gut. Ich habe ja auch so, dieses eine Buch von mir heißt ja auch Faszien selbst behandeln, wo man sich selbst behandelt und nicht woanders hingehen muss. Aber im Endeffekt ist das ja auch dann alles nur trotzdem gute Werbung. Und dadurch ist mein Absatz oder mein Zulauf an Patienten auf jeden Fall nicht weniger geworden, sondern tendenziell eher mehr. Ja, es gibt ein paar coole Lifehacks. Ein, den ich sehr gerne mag, ist halt das Gesicht in kaltes Wasser tauchen oder Kaltwasserexposition im Gesichtsbereich. Ist nämlich auch wieder sowas aus der Evolution unseres Körpers, dass wir alle mal Wasserwesen waren irgendwann und dadurch immer noch diese Reflexkette haben, dass wenn wir das Gesicht in kaltes Wasser tauchen, die Herzfrequenz runtergeht. Das ist der sogenannte Tauchreflex, den wir haben. Kann man machen, indem man halt wirklich taucht oder auch kalt duscht. Das mache ich zumindest sehr gerne, insbesondere wenn ich wirklich gestresst bin. Das fährt einen echt runter oder es gibt einem auf jeden Fall auch einen Energieschub hinterher wieder. Es reduziert definitiv den Stress, den man hat. Und man kann, wenn man jetzt nicht kalt duschen will oder so, kann man es sich einfach machen, zum Beispiel das Gesicht in eine Schüssel mit kaltem Wasser reintauchen. Oder es soll auch ähnlich funktionieren, dass man halt einfach sich einen kalten Waschlappen oder einen Eisbeutel ins Gesicht tut. Wobei es so sein soll, dass es wichtig ist, dass die Naseninnenseite, dass die auch von der Kälte berührt wird. Also das zum Beispiel, Ausnutzen des Tauchreflex. Dann sehr beliebt, am Ohr zu kneten. Ja, die sensible Innervation des Ohres, der Ohrmuschel und auch des Tragus gegenüber der Ohrmuschel, der ist ja wirklich sensibel vom Vagus innerviert. Und das ist ja auch verbreitet, dass man so ein bisschen die Ohren massiert als Wellness-Zweck. Und das kann man sich auch durchaus selber zu Gemüte führen. Ne? Schön die Ohren ein bisschen durchkneten. Genauso kann man teilweise auch den Hals selber so ein bisschen massieren oder auch so ein bisschen mit Daumen und Zeigefinger den Hals so ein bisschen durchknibbeln. Und als ich mir das nochmal angeguckt habe, ist mir aufgefallen, ich habe 2 Familienmitglieder unterschiedlichen Alters, die beides am Ohr knibbeln und am Hals knibbeln. immer instinktiv machen. Und anscheinend auch, hat auch eine beruhigende Wirkung. Ist eine ganz interessante Sache. Viele dieser Sachen, dieser Vagusaktivierung.
Die machen das schon, weil die so gestresst sind von dir.
Ja, weiß ich nicht warum, aber viele dieser Sachen man schon automatisch vielleicht auch so drin hat, ohne das jetzt irgendwie zu machen, weil man das gegoogelt hat oder weil einem das der Osteopath erzählt hat, sondern weil das halt irgendwie so eine beruhigende Funktion halt irgendwie ist. Und natürlich noch langsame Atemübungen, vor allen Dingen dabei, die Ausatmung zu fokussieren. Zum Beispiel, also man atmet schneller ein, als dass man ausatmet. Ein Beispiel ist zum Beispiel 4 Sekunden lang einatmen, 6 Sekunden lang ausatmen. Und das eine Zeit lang machen und das fährt einen definitiv runter, es entspannt einen relativ zügig. Ganz simple Geschichten, die man super schnell anwenden kann.
Ich glaube, damit hast du die Bucketlist von Wim Hof jetzt gerade runtergelesen, weil ich glaube, sämtliche Techniken, die du da genannt hast, nutzt der auch und ist damit wahnsinnig erfolgreich durch die Weltgeschichte geflitzt.
Ja. Ja, und wir nicht, ne. Wobei bei ihm ja so die Hauptatmung, die er so macht, die ist ja sehr stark auf die Einatmung fokussiert, hat auch diverse Vorteile, aber ist halt eben nicht so ganz vagotonisierend. Das ist so ein bisschen der Unterschied dazu. Ich habe ja diese Einatmungsgeschichte auch immer mal wieder ausprobiert. Ist auch sehr cool, aber ist ein bisschen was anderes. Aber ich weiß jetzt, ich kenne auch sein Schaffen auch nicht so ganz genau. Kann sein, dass er da auch mit dieser diesen Ausatmungsfokus auch mit drin hat.
Ja, zu den Ausführungen. Meine Großmutter macht das schon seitdem ich auf der Welt bin, gefühlt. Die ist jetzt mittlerweile 93 Jahre alt oder wird jetzt dieses Jahr 93 Jahre alt. Und die hat Zeit ihres Lebens immer Unterarmbäder gemacht. Kalte Unterarmbäder, gerne, wenn es draußen warm war. Aber war früher immer viel in Kneippschen Kuren in Bad Wörishofen und Co. Und da war immer kalt, warm Anwendung. Und wir hatten ja vorhin diesen vasovagalen Reflex angesprochen, der so funktioniert, dass wenn wir oben drücken, dass unten die Gefäße weit werden. Man kann natürlich den Spieß auch umdrehen und unten so kalt machen, dass der Körper merkt, oh krass, hier wird's kalt, wir müssen hier mehr Wärme hinschicken. Und Wärme wird im Körper über Blut vermittelt, weil das Blut warm ist und demnach werden reflektorisch da die Gefäße weitgestellt und das passiert natürlich auch dadurch, dass der Vagus dann den Auftrag runterbringt, Leute, lasst mal locker hier, wir brauchen ein bisschen mehr Wärme in diesen Regionen und somit trainiert man zum einen die Blutgefäße und zum anderen stimuliert man den Vagus und erhofft sich darüber einen gewissen Trainingsreflex, was die Blutgefäße angeht und vielleicht auch eine leichte Detonisierung. Auf jeden Fall ist meine Großmutter immer sehr hinterher, dass ihr Herz-Kreislauf-System stabil ist und ist, glaube ich, bis jetzt in ihrem Leben damit sehr gut gefahren. Auf jeden Fall ist das mit den kalten Unterarmbädern spielt eine große Rolle in ihrem Leben.
Ja, ah, okay. Interessant. Ja.
Lifehacks, genau. Man.
Ja, wenn ihr Interessen habt, die Studien einmal genauer euch selbst durchzulesen und die Quellen dafür wissen wollt, dann schaut doch ruhig auf unsere Instagram-Seite knochenjob-podcast. Dort werden wir die Studie noch einmal vorstellen.
Kann man uns gerne auch mal folgen. Man kann uns auch gerne noch mal ein Like da lassen und ein paar Sternchen regnen lassen, indem man in der Spotify-App oder bei iTunes oder sonst wo ihr das Ganze hört, uns mal ein bisschen bewertet. Ihr seid schon wacker dabei, uns zu bewerten. Das freut uns sehr. Vielleicht habt ihr nochmal eine Katze oder einen Hund, die auch einen Account hat. Versucht, uns bestmöglich viele Sterne zu geben. Davon profitieren wir und davon profitiert am Ende des Tages auch ihr, weil dieses Knochenjob-Ding immer weitergeht. Mein Lieber, machen wir ein kurzes Break oder hast du noch was auf dem Zettel?
Ich bin erstmal zufrieden damit. Wir machen eine kurze Pause.
Viva Las Vegas. Bis dann.
Herzlich willkommen zurück im Knochenjob-Podcast nach unserer Pause. Ich wollte noch einmal auf zwei schöne Kongresse hinweisen, die demnächst sind. In unserer letzten Episode hatte ich ja schon einmal auf den MeDoMio-Kongress hingewiesen, der sich komplett dem Thema Osteopathie widmet, der gratis und online ist. Ich habe von Dennis gelernt, dass ich nicht sagen sollte, er wäre umsonst. Ich hoffe, dass er nicht umsonst ist. Er ist halt kostenfrei. Ein Online-Kongress vom 10. bis zum 19. Februar. Das heißt, wenn diese Folge erscheint, ist es nicht mehr lange, bis der losgeht. Dort geht es um das Thema Osteopathie und Organ-, Muskel- und Wirbelsäulenprobleme ganzheitlich zu behandeln. Interessant ist, dass sogar ein Neurowissenschaftler mit dabei ist, als Experte, als Interviewgast. Das ist Gerald Hüther. Das ist sehr bekannt, kennst du mit Sicherheit auch, Dennis. Der hat diverse Bücher geschrieben, sind in diversen Talkshows aufgetreten. Immer ein interessanter Charakter auf jeden Fall. Und ihr könnt euch dann einfach online anmelden. Ich habe auch das Privileg, da einen kleinen Vortrag halten zu dürfen. Schaut einfach rein. MeDoMio Osteopathie-Kongress und auch werden wir einen kleinen Link auf unserer Instagram-Seite veröffentlichen, knochenjob-podcast. Dort könnt ihr euch auch anmelden, wenn ihr Interesse habt.
Darf ich ganz kurz fragen, weißt du schon, in welche Richtung dein Auftritt da sein wird? Ist das schon klar oder?
Zufälligerweise weiß ich das schon, in welche Richtung es gehen wird. Das ist das Thema Faszien.
Ah, noch nie gehört.
Ich beleuchte so ein bisschen die Faszienrelevanz. Ja. Der Vagus sind die neuen
Faszination Vagus.
Die neue Faszien. Ja. Nein, ich werde so ein bisschen das Thema Faszien beleuchten, welche Relevanz das in meiner Arbeit hat und welche Relevanz das insgesamt auch für die Gesundheit von Patientinnen und Patienten hat. Der Kongress ist so ein bisschen offen gehalten, das heißt, es ist jetzt nicht so der Fachkongress, den man jetzt nur als Osteopath, als Osteopathin besuchen kann, sondern halt eher auch für interessierte Laien, würde ich sagen. Alle, die an dem Thema Osteopathie und Gesundheit interessiert sind.
Und noch eine Frage, muss ich live dabei sein oder kann ich den hinterher auch noch remote irgendwie on demand mir später angucken? Weißt du das?
Gute Frage. Man kann den auf jeden Fall auch on demand später angucken. Es kann sein, dass das dann kostenpflichtig sein wird. Ich vermute schon. Deswegen ist es gut, sich vorher anzumelden und sich das einmal durchzulesen, weil da ist es dann definitiv kostenfrei.
Okay.
Ja, ein zweiter Kongress, auf den ich auch hinweisen möchte, da bin ich nicht als Redner dabei, aber ich bin als Gast dabei, also ich werde mich da zuschauen, ist der Zimt-Kongress in Berlin, also Zimt mit Doppel-M. Der findet statt vom 5. bis zum 12. März und zwar an der ehrenwerten Freien Universität Berlin. Dort geht es um manuelle Medizin und vor allen Dingen um Orthopädie und auch Osteopathie bei Kindern. Also es ist wirklich der Fokus darauf, auf der Kinderbehandlung. Und schön daran ist, das ist jetzt nicht so ein, sage ich mal, alteingesessener oder so ein abgedroschener Osteopathie-Kinderkongress, sondern es ist wirklich interdisziplinär. Es sind viele Ärzte dabei bei den Vortragenden, auch einige Physiotherapeuten und auch einige Osteopathen. Und es gibt am Anfang, das ist ein Hybrid-Kongress, also es gibt ein paar Workshops und ein paar Seminare im Vorfeld, also in der Woche davor, wo es um die Theorie geht oder wo es um Tipps und Tricks geht, ärztlicher Seite, physiotherapeutischer Seite, osteopathischer Seite, aber auch offen für alle oder halt explizit auch an alle gerichtet, die Interesse daran haben, Kinder zu behandeln. Und dann im späteren Verlauf gibt es halt auch ein In-Person-Kongress, der 2-3 Tage dauert und wie ich finde auch relativ günstig noch ist, geht ab 340 Euro los. Das ist halt eigentlich für einen ärztlichen Kongress relativ günstig, wie ich finde, und auch viele spannende Vorträge dabei hat. Also Vorträge, aber halt auch wirklich dann praktische Workshops, also Hands-on-Workshops, die man sich aussuchen kann. Ja, Zimt-Kongress in Berlin, der Live-Kongress, also da vor Ort, ist am 11. und 12. März in Berlin an der Freien Universität.
Solltest du einem Hamburger Kinderarzt beim Weg laufen, nimm ihn in den Schwitzkasten und quetsch ihn aus, warum es keine Osteopathie-Empfehlung für pädiatrische Osteopathie in Hamburg gibt.
Ja,
das Rätsel hat er noch nicht gelöst.
Das Rätsel ist noch nicht ganz gelöst, ja. Interessant ist halt auch, es gibt ja auch ärztliche, manuelle Medizin, wie das hier auch genannt wird. Das ist halt so ein bisschen die direktere Gangart, ne, wo dann halt auch wirklich ein ISG, ein Atlas, eine BWS auch mit direkten Manipulationstechniken auch bei Kindern und Säuglingen gelöst wird. Ist so ein bisschen die Art und Weise, wie mein erster Zugang, aber so mein, Zugang zur Kinderbehandlung auch tatsächlich war. Und von daher bin ich ja echt gespannt drauf auf den Kongress und freue mich da mal wieder, dass es halt wieder stattfinden kann nach der ganzen Corona-Nummer und in Person dort ablaufen wird.
Tip top.
Yo, du wolltest ja nicht kommen, Dennis, oder?
Nee, ich und Säuglingsbehandlung, das passiert erstmal noch nicht. Ich stehe kurz davor, wieder eine Sportmannschaft nicht in Persona zu betreuen, aber vielleicht so ein kleines Setting mehr aufzubauen, um die mal alle zu screenen und werde da nochmal wieder ein bisschen aktiv werden. Hm. Aber dazu werde ich dann mal berichten, wenn es wirklich spruchreif ist. Mein Lieber, sollen wir nochmal ein bisschen Musik auf unsere Musikantenknochen-Playlist packen? Wie sieht's aus?
Ja, das machen wir.
Okay. Ich hatte kurz vor der Pause schon einmal gedroppt. Der King, Elvis himself, hat schon früh die Wertigkeit des Nervus Vagus für sich entdeckt und hat dem Ganzen einen Song gewidmet, der da lautet Viva Las Vegas. Und den packe ich natürlich auf die Playlist. Und mein zweiten Track ist verbunden mit einer weiteren sehr witzigen Anekdote, wie ich finde. Und zwar hatte ich einen Patienten, der unter Rückenschmerzen hat und zur Behandlung bin ich dann auch ein bisschen auf den Gluteus, sprich auf den Po-Muskel gegangen, habe die Unterhose ein bisschen runtergezogen und dann sah ich, dass der Po tätowiert war, also die Po-Backe wirklich tätowiert war und da wir ein ganz gutes Verhältnis haben, habe ich mir das gestattet, da mal ein bisschen drauf zu schauen. Und es war tatsächlich das Wu-Tang-Logo, was auf dem Hintern tätowiert Echt? Ist. Und dann habe ich das hart gefeiert und habe ihm wahnsinnige Props gegeben. Und er sagte, ja, er war mit ein paar Kumpels in Vietnam. Und zu dem Zeitpunkt lief der Track Materia und Kids. Und eine Passage ist halt, alle fahren Passat, keiner tätowiert sich mehr Wu-Tang auf den Arsch, das haben sie gehört und sind ins nächste Tattoo-Studio und haben sich alle das Wu-Tang-Logo auf den Hintern tätowiert und von daher packe ich Materia mit Kids auf unsere Playlist. Das war auf jeden Fall nice.
Ja, ja, interessant. Ich packe den Song Vegas, Vegas Vagos wird im Englischen ähnlich ausgesprochen oder gleich ausgesprochen, von Bad Meets Evil auf die Playlist. Da ist Eminem mit dabei und auf dem Song wird auf jeden Fall so das ganze kranke Können von Eminem sehr deutlich. Der zweite Song heißt Heartbeats von der Gruppe The Knife.
Okay.
Sehr schöner Song. Mhm. Kennst du nicht? Ja. Vielleicht kennst du den Song, wenn du ihn hörst, vielleicht kennst du aber auch das Cover. Es ist so sehr berühmt mal gecovert worden von irgendeinem schwedischen Künstler, glaube ich. Ja, der Vagusnerv ist einer der wichtigsten Nerven für den Herzschlag, für die Beruhigung des Herzschlages. Es ist ein recht schöner Song, den ich so, als er damals erschien, so in der Mitte der 2000er sehr viel gehört habe.
Ich kenne José González, der, glaube ich, auch einen Track namens Heartbeats oder sowas irgendwas hat.
Anyway. Das ist der Bruder, den ich meine, der den Song gecovert hat.
Ah ja, okay. Okay. Mhm.
Ja. Alright. Heute bist du dran, eine Kette zu lösen, nicht wahr, Dennis?
Okay. Mhm. Ja, okay. Ich habe ja den Vagus.
Ich habe mir gedacht...
über den Vagus, okay. Fertig.
Mhm. Okay, über den Vagus. Dann müssen wir einmal... schauen. Ich bin immer interessiert an diesen Verschiebeschichten im Gewebe, zum Beispiel die Verschiebeschichten, die wir im Thorax haben, vor allen Dingen das Rippenfell. Dann nutze doch einmal das Rippenfell und schlängel dich durch den Körper bis runter zum Knöchel.
Rippenfell, okay. Ehrlicherweise, ich glaube, ich habe auf diese Art und Weise schon mal ein anderes Problem gelöst in unserer Reihe, aber ich versuche es jetzt erstmal mit einem relativ naheliegenden Thema, und zwar Rippenfell, Fascia endothoracica, sitzt an den Rippen dran, sagen wir mal, das Ganze ist relativ rigide und fest und hält den Brustkorb und die Brustwirbelsäule in einem Rundbogen, sprich in einer Kyphose fest. Das bedeutet, dass entlang der Wirbelsäule auch die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule beeinträchtigt ist, die sich gegenläufig schlängelt in einem Hohlkreuz in der sogenannten Lordose, und wenn die dann in der Lordose rigide ist, werden unten in der Tiefe auch die austretenden Nerven aus den Löchern ein bisschen mechanisch getickert, und zwar zum Beispiel der Plexus lumbalis oder der Plexus Sakrales. Und diese Nervenbahnen haben Versorgungsgebiete. Das heißt, wenn wir irgendwo entlang der Beine Missempfindungen haben, kann man das Ganze häufig verschiedenen Höhen der Lendenwirbelsäule zuordnen. Und das nennen wir dann Dermatome, das Ganze. Und das Versorgungsgebiet des Plexus lumbalis, also der Höhe L5 zum Beispiel, ist meines Erachtens der Innenknöchel mitunter. Und S1, was für Sakralhöhe 1 steht, Plexus sacralis, ist für die Außenseite des Knöchels verantwortlich. Und da hast du deine Kette. Du hast oben am Rippenfell ein Problem und unten am Fuß den oder einen Effekt. Das ist meine Kette.
Easy. Easy. Ich habe aber das Wort Vagus gar nicht gehört, Dennis. Du bist durchgefallen.
Und der Vagus hat mit Sicherheit einen großen Einfluss auf alles. Ja.
Mhm. Okay, ja, wenn du das so sagst. Okay, alles klar.
Okay.
Ja. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben euch schon darauf hingewiesen, dass ihr diverse Sachen, die wir bei uns ansprechen, auch auf unserer Instagram-Seite knochenjob-podcast nachschauen könnt, sei es Studien, sei es Links zu irgendwelchen Kongressen oder weitere interessante Themen oder was Amüsantes manchmal auch. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst auf Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns zuhört.
Alles klar.
Noch irgendwelche abschließende Worte, Dennis?
Lasst euch nicht stressen, zwischendurch mal den Kopf nicht in den Sand, sondern ins Eiswasser stecken, um
kalte
mal ein bisschen
Wasser
klar zu kommen. Und dann werden wir in 14 Tagen auch wieder für euch da sein und mit einem brandheißen Thema. Ich wünsche euch auch eine gute Zeit. Bis dahin. Au revoir.
Au revoir.